Hallo und herzlich willkommen zum Studienkompass-Podcast Gönn dir Zukunft. Wir sind
Josi
und Jule, Mitarbeiterinnen im Studienkompass. Der Studienkompass ist ein bundesweites Stipendienprogramm zur Studien- und Berufsorientierung, das sich vor allem an Schülerinnen und Schüler richtet, deren Eltern nicht studiert haben. In unserem Podcast sprechen wir über Themen, die vor allem für Schule, Studium und Ausbildung wichtig sind und wollen euch Kompetenzen vermitteln, die für eure berufliche Zukunft hilfreich sein können.
Ja, heute muss ich gleich mal vorausschicken, dass wir aufgrund der aktuellen Gesundheitslage durch das Coronavirus, wie viele andere auch, derzeit im Homeoffice arbeiten und deswegen haben wir diese Folge über ein Online-Tool aufgenommen. Daher seht es uns bitte nach, wenn die Tonqualität an manchen Stellen nicht ganz so optimal ist. In dieser Folge möchten wir euch über Finanzierungsmöglichkeiten während der Schul-, Ausbildungs- und Studienzeit informieren. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich habe doch mit der Schule, dem Studium, der Familie, den Freunden und den Hobbys schon genug zu tun. Und nun soll ich neben all dem auch noch Geld verdienen? Manche müssen das vielleicht nicht, weil ihre Eltern finanziell gut dastehen und nicht von einem erwarten, dass man selbst Geld dazu verdient. Aber in den allermeisten Familien ist es vonnöten oder zumindest erwünscht. Und ehrlich gesagt sind Nebenjobs eine super Möglichkeit, schon mal ins Arbeitsleben hineinzuschnuppern, Erfahrungen verschiedenster Art zu sammeln und mit dem verdienten Geld kann man sich ab und zu vielleicht auch einfach mal etwas Nettes gönnen oder auf etwas Größeres sparen, was einem die Eltern nicht so ohne weiteres schenken würden. Wir erzählen euch heute, welche Nebenjobs es gibt, welche die besten sind und welche Rechte und Pflichten man dabei eigentlich hat. Wenn man dann auch noch etwas genauer in Richtung Studium schaut und schaut, welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten es hierfür gibt, stößt man neben Nebenjobs und BAföG sehr schnell auf das Thema Stipendien. Viele denken, dass sie sich gar nicht erst für ein Stipendium bewerben brauchen, weil sie es sowieso nicht bekommen werden. Aber weit gefehlt. Man braucht nur ein wenig Vorbereitung und dann hat man ziemlich gute Chancen. Eine Sache, auf die bei Stipendienbewerbung fast immer geschaut wird, ist das ehrenamtliche Engagement der Bewerber und Bewerberinnen. Aber was heißt ehrenamtliches Engagement und wie kann ich das in mein Leben integrieren? Dazu wird uns in dieser Folge eine Expertin zum Thema Stipendien ganz viele wichtige Infos und Tipps geben. Unsere Expertin heißt Christina Lehmann und sie betreut die Stipendienberatungshotline Elternkompass der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Aber starten wir mit dem Thema Nebenjobs. Je nachdem, wie alt man ist bzw. an welchem Punkt in seiner Bildungslaufbahn man gerade steht, gibt es unterschiedliche Vorgaben vom Staat, dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Grundsätzlich ist es so, dass niemand, der unter 13 Jahren ist, arbeiten darf. Ab 13 Jahren kann man leichte Tätigkeiten ausüben, zum Beispiel Zeitungen austragen, Nachhilfeunterricht geben oder mit dem Nachbarshund Gassi gehen. Diese Tätigkeiten dürfen allerdings nur mit der Zustimmung der Eltern ausgeübt werden und man darf nicht mehr als 2 Stunden am Tag arbeiten und dies auch nur zwischen 8 und 18 Uhr. Ab 15 Jahren darf es dann schon etwas mehr sein. Hier ist dann das Arbeiten in den Sommerferien zum Beispiel sehr beliebt, denn man darf immerhin bis zu 4 Wochen lang 35 bis 40 Stunden die Woche arbeiten. Aber auch in diesem Alter ist Nachtarbeit oder Akkordarbeit, also eine Arbeit, bei der man nach einer produzierten Menge bezahlt wird, noch nicht erlaubt. Dies gilt erst, wenn man 18 ist. Solange ihr noch zur Schule geht, gilt aber für alle Jobs, dass sie euren Schulbesuch nicht beeinträchtigen dürfen und dass eure Entwicklung, eure Gesundheit und eure Sicherheit nicht gefährdet werden darf. Wenn ihr nach der Schule eine Ausbildung macht, ist es so, dass ihr ja schon ein Auszubildendengehalt bekommt. Das ist meist noch nicht so hoch, dass man davon seinen kompletten Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber oft wohnt man dann auch noch bei den Eltern, sodass das nicht unbedingt nötig ist. Außerdem bekommen deine Eltern in diesem Fall auch noch Kindergeld für dich. Vielleicht möchtest du aber trotzdem noch etwas dazu verdienen, um dein Gehalt ein bisschen aufzustocken. Dann kannst du dies auch tun, solltest aber wiederum einige Dinge beachten. Erst einmal solltest du mit deinem Arbeitgeber klären, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn du noch einen Nebenjob hast. Hierfür kannst du auch in deinem Arbeitsvertrag schauen, ob dort etwas von einem Verbot einer Nebenbeschäftigung steht. Führe in jedem Fall ein persönliches Gespräch mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten, um auf der sicheren Seite zu sein. Außerdem solltest du darauf achten, dass dein Ausbildungsbetrieb und das Unternehmen, bei dem du einen Nebenjob machen willst, nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Auch was die Arbeitszeit angeht, gibt es hier natürlich wieder rechtliche Vorgaben. Minderjährige Azubis dürfen maximal 8 Stunden am Tag arbeiten, und zwar an maximal 5 Wochentagen. Das sind insgesamt 40 Stunden pro Woche. Erwachsene Azubis wiederum dürfen bis zu 48 Stunden pro Woche arbeiten und das auf 6 Wochentage verteilt. Du musst also schauen, ob neben deiner Arbeitszeit in der Ausbildung überhaupt noch Stunden übrig bleiben, die du für einen Nebenjob nutzen kannst. Wenn du studierst, kannst du nebenbei auch arbeiten, aber nicht unbegrenzt. Es dürfen maximal 20 Stunden in der Woche sein. Du solltest auf jeden Fall prüfen, wie viel Zeit du neben Seminaren, Prüfungsvorbereitungen, Hausaufgaben etc. überhaupt noch übrig hast. Vielleicht bleiben gar nicht 20 Stunden übrig, sondern nur 10 oder 15, die du ins Geldverdienen investieren kannst. Für Studierende gibt es verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Eine davon ist der sogenannte Minijob. Hier kann man maximal 450 Euro pro Monat verdienen. Das sind meistens Aushilfsjobs in verschiedenen Unternehmen. Bei einem Verdienst, der darüber hinausgeht, muss man dann Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Das solltest du im Hinterkopf behalten. Bei den Minijobs gibt es seit einigen Jahren auch eine Rentenversicherungspflicht. Das sind 16,65 € beim Monatsverdienst von 450 Euro. Man kann sich allerdings davon befreien lassen. Hier muss man für sich entscheiden, wie wichtig es einem ist, dass man schon mal etwas in die Rentenkasse einzahlt, also für später vorsorgt oder eben auch nicht. Grundsätzlich ist es möglich, in einem Monat auch mal mehr als 450 Euro zu verdienen und in einem anderen Monat weniger, solange man nicht über 8.130 Euro im Jahr verdient, zuzüglich einer Werbekostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro. Eine Ausnahme sind hier BAföG-Empfänger. Sie dürfen nur 4.880 Euro im Jahr verdienen. Hier ist auch die 20-Stunden-Regel sehr streng, denn wer mehr arbeitet, verliert seinen Anspruch auf Förderung. Dies gilt allerdings nur für Unverheiratete und Studierende ohne Kind. Ihr merkt schon, das ist alles ein wenig kompliziert und es ist gut, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, damit man auf der sicheren Seite steht. Eine andere Möglichkeit für Studierende Geld zu verdienen ist eine Tätigkeit als Werkstudentin oder Werkstudent. Hier liegt das Gehalt mitunter etwas höher als das für Aushilfen und so kann das monatliche Gehalt schon auch mal an die Vierstelligkeit heranreichen. Aber auch hierfür gelten die vorhin erwähnten Gehaltsgrenzen, also maximal 8.130 Euro im Jahr bzw. 4.880 Euro für BAföG-Empfänger. Eine dritte Möglichkeit, neben dem Studium Geld zu verdienen, ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Auch das geht. Aber auch hierfür gelten die erwähnten Gehaltsgrenzen. Der Trick hierbei ist es, möglichst viel zu investieren. Man muss also die Einnahmen und die Ausgaben gut im Blick behalten und sollte nach einer Gegenrechnung eben nicht mehr als die besagten 8.130 Euro auf dem Konto haben. Puh, das war jetzt erstmal der rechtliche Teil. Ganz schön kompliziert, aber jetzt reden wir mal ein bisschen über die spaßigeren Themen, zum Beispiel darüber, wie man eigentlich für sich den passenden Nebenjob findet und welche Nebenjobs es überhaupt gibt. Um einen für sich passenden Nebenjob zu finden, kann man sich erst einmal einige Fragen stellen. Zum Beispiel: Arbeite ich lieber allein vor mich hin oder möchte ich ein größeres Team um mich herum haben, mit dem ich eng zusammenarbeite und mich viel austauschen muss? Arbeite ich lieber längere Zeit an einem festen Platz oder bewege ich mich gern? Arbeite ich lieber draußen an der frischen Luft oder drin? Möchte ich gern etwas mit meinen Händen arbeiten oder lieber etwas machen, wo hauptsächlich Kopfarbeit gefragt ist? Man sollte also herausfinden, was zu einem passt. Andererseits kann man sich den Nebenjob auch als Herausforderung stellen, mal etwas mehr über sich herauszufinden, beziehungsweise sich ungewohnten Aufgaben zu stellen, um den eigenen Horizont zu erweitern. Dann ist es natürlich auch wichtig zu schauen, welche Arbeitszeiten einem liegen. Mag man lieber an einem oder 2 Tagen länger arbeiten oder an vielen Tagen nur wenige Stunden? Und es kommt natürlich auch darauf an, welche Aufgaben man sonst noch so hat, also wie viel Zeit einem überhaupt für einen Nebenjob zur Verfügung steht. Wir haben mal eine kleine Umfrage unter unseren Kollegen und Kolleginnen gemacht und sie befragt, ob sie zu Schulzeiten oder neben der Ausbildung bzw. neben dem Studium einen Nebenjob hatten.
Und eigentlich hatten so gut wie alle Nebenjobs, in der Schule noch nicht so viele, aber auf jeden Fall neben dem Studium bzw. der Ausbildung. Bevor ich gleich mal ein bisschen mehr darüber erzähle, was bei der Umfrage herausgekommen ist, frage ich mal dich, Josi, wie sah das bei dir aus? Hattest du in der Schule einen Nebenjob oder später? Und wenn ja, was hast du gemacht?
Ja, also ich hatte in der Schule und im Studium Nebenjobs, mehrere. Ich habe mit 13 Jahren angefangen zu babysitten. Ich glaube, das machen sehr viele Schülerinnen und Schüler, weil das wirklich eine gute Möglichkeit ist, sich etwas für das Taschengeld dazu zu verdienen und man zeitgleich auch gut flexibel arbeiten kann. Also je nachdem, wie die Familien einen buchen, kann man abends oder am Wochenende dann mal für ein paar Stunden die Kinder hüten. Ich war, glaube ich, 6, 7 Jahre lang bei einer Familie. Also ich wurde so ein bisschen wie eine große Schwester für die Jungs, auf die ich aufgepasst habe. Ich bin fast wöchentlich hingegangen, einmal in der Woche und habe mit denen abends Kika noch ein bisschen geschaut, also Wissen macht A, das war natürlich total spannend auch für mich. Dann sind wir, nach dem Abendessen habe ich dann die drei Jungs Bett fertig gemacht, ich habe ihn vorgelesen und habe dann quasi so lange zu Hause gewartet, bis die Eltern dann nach Hause gekommen sind. Das war echt cool, weil das war bei uns direkt in der Nachbarschaft. Ich habe, glaube ich, bis zu 20 € an so einem Abend verdient. Und das waren dann schon mal zwischen 40 und 60 € im Monat. Also es war schon ganz cool. Für mein Studium bin ich von zu Hause weggezogen. Das heißt, ich konnte dann nicht mehr babysitten gehen und habe mir an meinem neuen Wohnort einen neuen Job gesucht. Ich wollte schon während des Abiturs mal im Kino arbeiten. Das wurde mir dann aber ein bisschen zu stressig neben der Schule und deswegen habe ich das dann etwas nach hinten verschoben und an meinem neuen Wohnort habe ich mich dann dort beim örtlichen Kino beworben. Das war ziemlich cool. Ich habe dort eben auf 450 € Basis gearbeitet. Ich glaube, damals waren es sogar nur 400 €. Das hatte sich in den letzten Jahren ja auch etwas verändert. Ich habe quasi also all das gemacht, was man so kennt aus dem Kino. Ich habe Karten verkauft, ich habe den Einlass kontrolliert. Ich bin auch mit dem Eiskorb in den Saal reingegangen und habe gefragt, wer denn noch ein Eis möchte. Das ist ja immer sehr belustigend, wenn man dann selbst mal Kinozuschauer ist. Ich habe auch hinter dem Tresen gestanden und Popcorn und Getränke verkauft. Und ich glaube, so die Highlights waren wirklich, ich habe teilweise bis zu 6 Stunden in der Popcornküche gestanden und das Popcorn gemacht. Säckeweise, wenn dann wieder so ein Blockbuster in die Kinos kam, wie irgendwie ein Marvel-Film oder James Bond, dann hatten wir am Wochenende richtig viel zu tun. Und dann hieß es immer, Josi, wir brauchen neues Popcorn. Und dann bin ich zum Teil in die Küche gegangen und habe wirklich stundenlang Popcorn gemacht. Und danach habe ich mich selbst, also ich fühlte mich selbst wie ein Popcorn. Ich habe nach Zucker gerochen und nach Fett. Also es war, ja, es hatte so seine, oder die Medaille hat ja zwei Seiten, sagt man da immer. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Wir waren ein tolles Team. Das war eben auch, also die Fragen, die du gerade eingangs erzählt hast, Jule, hatte ich mich auch gefragt. Und im Kino, man bewegt sich viel, man hat ein sehr enges Team, man kommt in Kundenkontakt. Mal gibt es so unschöne Momente, vielleicht, wo man etwas sauber machen muss, was nicht ganz so lecker ist. Aber mehrheitlich war es echt toll. Ein Highlight war auch mein allererster Arbeitstag. Da bin ich dann direkt zur Cinelady eingestellt worden und durfte am ersten Tag Sekt ausschenken. Und mein Chef hat dann zum Schluss gesagt: So, Leute, die angefangenen Flaschen müssen jetzt alle gemacht werden. Das heißt, da war ich an meinem ersten Arbeitstag leicht beschwipst. Zwischen meinem Bachelor und meinem Master bin ich dann wieder umgezogen. Ich habe meinen Master in einem anderen Ort dann gemacht. Das heißt, auch dort habe ich dann meinen Job im Kino aufgegeben und bin wollte mich dann nach etwas umschauen, was ich vielleicht mit meinem Studium schon besser verbinden kann. Das heißt, auch da hatte ich mich dann wegen Werkstudentenstellen umgeschaut und bin dann schon zu einer Stiftung gekommen in Berlin und war dort Werkstudentin. Das heißt, ich habe mehr Geld verdient als die 450 Euro. Das waren, je nachdem, wie viele Stunden ich gearbeitet habe, durchschnittlich waren das so zwischen 15 und 18 Stunden in der Woche. Das war mit meinem Masterstudium sehr gut zu vereinbaren. Habe ich, glaube ich, tatsächlich an die 800, 900 Euro fast verdient. Kann ich jetzt nicht mehr genau so sagen. Wichtig da zu wissen ist, wenn man regelmäßig über 450 Euro verdient, dann muss man sich eben auch selber krankenversichern. Das ist dann so ein Fixbeitrag, ein studentischer Betrag, der eigentlich bei, glaube ich, fast allen Krankenkassen gleich ist. Zur damaligen Zeit war der irgendwas zwischen 80 und 90 Euro. Und hier ist natürlich der große Vorteil gewesen, dass ich quasi schon, dass ich die Theorie in meinem Studium mit der Praxis verbinden konnte und ich genau wusste, ja, Gott sei Dank, das, was ich hier studiere, bringt auch was in Zukunft und ich finde nachher auch einen Job und ich kann das auch in der Praxis umsetzen. Und es war super für meinen Lebenslauf, weil während viele meiner Kommilitonen sich ein Praktikum nach dem anderen gemacht haben, habe ich gesagt, ich möchte halt dauerhaft lieber was machen, um auch so ein bisschen hinter den Vorhang zu gucken, etwas tiefer reinzuschauen in so eine Organisation und hatte da, glaube ich, gute Vorteile dann später, als ich mich für richtige Jobs nach meinem Uni-Abschluss beworben habe. Genau, das war so quasi, also ich habe schon ein bisschen was gemacht und ich wollte mir immer ein bisschen Geld auch einfach dazu verdienen, wobei das wahrscheinlich primär gar nicht der Grund war. Ich fand es wirklich hilfreich, weil ich extrem viel gelernt habe. Ich habe viel über mich gelernt. Ich habe viel über die Arbeitswelt gelernt. Vor allem in den Jobs, die vielleicht, also so aus dem normalen Dienstleistungssektor sind. Man schaut einfach hinter den Vorhang. Und man fängt an, die Jobs mehr wertzuschätzen. Und immer wenn ich jetzt ins Kino gehe, weiß ich halt ganz genau, wie die Leute sich hinter dem Tresen fühlen oder an der Einlasskontrolle. Und also kann ganz anders dann darauf reagieren, wenn vielleicht es mal ein paar Minuten länger an der Kasse dauert. Insofern finde ich, ist das auch einfach eine wichtige Kompetenz, die man lernt. Und auch ganz anders dann auf Menschen zugehen kann. Genau. Also es hat immer viel Spaß gemacht, ja. Und bei dir, Jule?
Ja, was habe ich gemacht? Also ich habe zu Schulzeiten Zeitungen ausgetragen. Da habe ich in Berlin-Marzahn gewohnt. Und da gibt es ganz, ganz viele Hochhäuser. Aber es gibt auch so einen alten Kern mit Einfamilienhäusern. Und je nachdem, wo ich dann gerade Zeitungen austragen musste, war das mehr oder weniger gut. Also die Hochhäuser waren super, weil da waren immer so 200 Briefkästen in einem Haus und da ist man seinen Stapel ziemlich schnell losgeworden. Aber in den Einfamiliensiedlungen war das etwas zäh. Und es kam natürlich auch immer aufs Wetter an. Also bei Sonnenschein war das alles nicht so das Problem, aber wenn es geregnet und gestürmt und geschneit hat, war das eher unangenehm. Ja, dann habe ich später noch bei meinen Eltern tatsächlich im Lager gearbeitet. Die hatten nämlich Schuhläden und da habe ich immer ganz viele Schuhe ausgepreist, verpackt, habe irgendwie Umsätze ins Warenwirtschaftssystem eingegeben und alles Mögliche gemacht, manchmal auch beim Verkauf geholfen. Und dann an der Uni habe ich Stadtführungen gemacht, habe auch Reisegruppen betreut, habe an der Uni-Bibliothek relativ lange gearbeitet. Das war auch eigentlich ein ziemlich guter Job, weil man halt schon immer an der Uni gleich war. Also das heißt, wenn man vorher Vorlesungen hatte, konnte man danach einfach in 5 Minuten zur Arbeit gehen und andersrum genauso. Und das war natürlich ziemlich cool und auch gut bezahlt, muss ich sagen. Also alle Jobs an der Uni werden nach Tarif bezahlt und die sind ziemlich gut, also die Gehälter. Da kann man ziemlich gut von leben als Student. Das waren so die hauptsächlichen Jobs, die ich gemacht habe. Wir haben ja, wie gesagt, auch unsere Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sie so gemacht haben. Und zu Schulzeiten war tatsächlich der beliebteste Nebenjob das Babysitten. Denn das war in der Regel nicht sehr harte Arbeit, also körperlich nicht sehr hart, gerade wenn man Kinder mag, was wohl eine Grundvoraussetzung sein sollte für diesen Job, kann das ja durchaus auch sehr nett sein. Außerdem waren die Arbeitszeiten meist relativ flexibel und wenn die Kinder geschlafen haben, hatte man auch noch Zeit, vielleicht seine Hausaufgaben zu machen oder etwas Angenehmeres wie Fernsehen zu schauen oder zu lesen. Nicht so beliebt hingegen waren Arbeiten in Gärtnereien oder generell landwirtschaftliche Arbeit. Diese ist körperlich meist sehr hart und man arbeitet oft viele Stunden am Stück und das eben auch bei jedem Wetter. Aber selbst bei diesen Jobs, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen, kann man auch etwas Positives herausziehen, finde ich. Man lernt einerseits die Menschen, die diese Arbeit machen, wertzuschätzen. Und andererseits kann man für sich eben auch durch solche Nebenjobs herausfinden, welche Arbeit einem eher nicht liegt und kann sich dann später vielleicht auch anderweitig umschauen und einfach nochmal was Neues ausprobieren. Aus eigener Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich in jedem Nebenjob, den ich gemacht habe, egal ob er gut war oder nicht so gut, etwas gelernt habe, was ich in späteren Jobs auch wieder anwenden konnte. Zum Beispiel, dass ich neue Computerprogramme kennengelernt habe, also verschiedene Datenbanken, Bildbearbeitung, Kalkulation, oder eben auch den Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen und Arbeitsweisen. Und das bereitet einen ziemlich gut vor auf die richtige Arbeitswelt, die dann ja irgendwann auch kommt. Das Gute ist, wie gesagt, an allen Nebenjobs, dass man herausfinden kann, was einem richtig Spaß macht und auch, was man später auf keinen Fall machen möchte. Ich zum Beispiel dachte in der Schule noch, dass ich nie einen Bürojob haben möchte. Dann habe ich einen Job gehabt, bei dem ich sehr viel unterwegs war und sehr lange Arbeitszeiten hatte. Das hatte zwar auch seine guten Seiten, aber heute bin ich doch sehr froh, dass ich regelmäßige Arbeitszeiten habe und selten Überstunden mache und auch einen angenehmen Arbeitsplatz im Büro habe. Und so plant sich das Leben um die Arbeit herum für mich einfach leichter und ich kann zum Beispiel besser meine sozialen Kontakte pflegen. Aber jeder Mensch sollte einfach für sich den Job finden, der seiner Persönlichkeit und seinem Lebensstil entspricht. Und das kann sich im Laufe eines Lebens durchaus auch immer mal wieder ändern. Wenn wir dann noch die Nebenjobs anschauen, die die Kollegen und Kolleginnen neben dem Studium gemacht haben, fällt auf, dass Jobs an der Uni als studentische Hilfskraft am besten bewertet wurden. Das Gute an der Arbeit als studentische Hilfskraft ist, dass man immer schon an der Uni ist, was ich ja auch schon gesagt habe. Man hat also kurze Wege und die Arbeitszeit kann man meist ganz gut um den Semesterplan herumbasteln. Außerdem ist man kontinuierlich in Kontakt mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit Dozentinnen und Dozenten und bleibt also auch in Erinnerung, was manchmal für die weitere Laufbahn an der Uni durchaus von Vorteil sein kann. Und drittens kann man sich mit diesen Tätigkeiten oft auch noch zusätzliches Wissen für sein eigenes Studium aneignen. Und man wird dafür dann auch noch bezahlt. Besser kann es ja kaum laufen. Ähnlich ist es auch bei der bereits erwähnten Tätigkeit als Werkstudent oder Werkstudentin. Das sind die Studierenden, die neben ihrem Studium einer mehr als geringfügigen Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Diese Jobs haben ebenfalls eine fachliche Nähe zum Studium und man arbeitet bereits in einem Unternehmen, in dem man auch nach dem Studienabschluss durchaus tätig sein könnte. Hier bekommt man im Normalfall schon sehr praktische Einblicke in zukünftige Berufsfelder und erhält mitunter auch Unterstützung vom Arbeitgeber für beispielsweise Facharbeiten oder seine Bachelorarbeit. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch außerhalb des Uni-Zusammenhangs viele Jobs, die man machen kann und die später auch im Lebenslauf gut aussehen. Manche Leute sind schon sehr früh darauf fokussiert, nur Jobs zu machen, die für die Karriere gut sind. Andere wiederum wollen einfach nur Geld verdienen und das Inhaltliche ist erstmal nicht so wichtig. Aber auch hier kann man nur raten, dass jeder und jede das machen soll, was sich für ihn oder sie richtig anfühlt. Was fachliche Weiterbildung angeht, sind natürlich auch Praktika immer eine gute Sache. Das muss nicht unbedingt durch einen Nebenjob abgedeckt werden. Aber hier muss einfach jeder für sich selbst schauen. Josi, jetzt haben wir ganz viel über das Geldverdienen gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sich beispielsweise sein Studium zu finanzieren bzw. dafür Unterstützung zu bekommen, nämlich durch Stipendien. Es gibt da draußen in der Welt ja einen ziemlichen Dschungel an Stipendien. Es gibt zum Beispiel welche vom Staat, von der Wirtschaft, von Privatpersonen, von politischen Parteien, von religiösen Verbänden und so weiter und so fort. Und da scheint es mir auf den ersten Blick eine ganz schöne Herausforderung herauszufinden, für welches Stipendium man überhaupt in Frage kommt, oder?
Ja, genau. Die Welt der Stipendien ist viel größer, als viele Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende denken. Aber das Thema Ehrenamt ist vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur spannend, weil viele Stipendiengeber dies voraussetzen. Bei vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten kann man auch super viele Kompetenzen fördern und kommt mit vielen interessanten Leuten in Kontakt. Außerdem achten Arbeitgeber bei Bewerbung auch immer mehr auf Zusatztätigkeiten. Daher bietet ein Ehrenamt noch viel mehr als nur einen sehr guten Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander. Aber erstmal von vorne, was ist überhaupt ein Ehrenamt? Warum brauche ich ein Ehrenamt für mein Stipendium? All das sind Fragen, die wir heute auch noch im Laufe des Podcasts klären wollen. Ehrenämter bzw. ehrenamtliches Engagement sind quasi alle Tätigkeiten, die ich im Sinne des Gemeinwohls ausübe und dafür keine finanzielle Entlohnung bekomme. Also zum Beispiel ist ein Ehrenamt, wenn ich in der Schule nach dem eigentlichen Unterricht jüngere Schülerinnen und Schüler Nachhilfe gebe oder bei den Hausaufgaben helfe, dafür aber kein Geld bekomme. Wenn ich allerdings zu meinem Nachbarskind gehe und dort Nachhilfe gebe und von den Eltern dann dafür 5 € die Stunde bekomme, dann ist das kein Ehrenamt. Das ist dann eher ein Nebenjob, so wie Jule uns das jetzt hier eingangs alles erklärt hat. Wenn ich zum Beispiel nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr mache im Kindergarten und dafür bekomme ich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 450 €, dann kann das trotzdem ein Ehrenamt sein. Denn als FSJlerin oder FSJler arbeite ich ein Jahr fast Vollzeit, also 8 Stunden täglich in einer gemeinnützigen oder wohltätigen Einrichtung. Und da wären die 450 € ein ziemlich niedriges Gehalt. Daher ist das Geld kein Lohn, sondern eine Aufwandsentschädigung. Das ist nämlich erlaubt, dass ich im Ehrenamt eine solche Aufwandsentschädigung erhalte oder mir zum Beispiel Fahrtkosten erstattet werden. Ja, viele unserer Teilnehmenden und wahrscheinlich auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ehrenamtlich engagiert. Und ähnlich wie diese sind viele bekannte Ehrenämter zum Beispiel Funktionen in Sportvereinen. Wenn ich also Kindergruppen trainiere oder ich habe eine Funktion im Vorstand des Vereins, dann bin ich ehrenamtlich engagiert. Genauso sieht es aber auch aus, wenn ich in religiösen Gemeinden arbeite, also für den christlichen Glauben in der Kirche arbeite, zum Beispiel auch da als Gemeindehelfer oder so weiter. Viele bekannte Ehrenämter sind aber auch in anderen gemeinnützigen Institutionen, wie zum Beispiel dem Deutschen Roten Kreuz oder auch der Freiwilligen Feuerwehr. Zu den Zahlen der Ehrenamtlichen in Deutschland findet man derzeit verschiedene Angaben und Quellen. Daher habe ich mal die Ergebnisse einer Befragung von 2014 rausgesucht, die die Bundesregierung 2016 für alle veröffentlicht hat. In der Befragung wurden fast 29.000 Menschen zu ihrem freiwilligen Engagement befragt. Dieses sogenannte Freiwilligen-Survey wird regelmäßig durchgeführt seit 1999. 2014 war das zum 4. Mal. Laut des Freiwilligen-Surveys engagieren sich in Deutschland rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Das sind mehr als 40% der Bevölkerung, die über 14 Jahre alt sind. Und seit 1999 ist die Zahl der Ehrenamtlichen um 10% gestiegen. Viele der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer engagieren sich seit mehr als 10 Jahren und identifizieren sich sehr stark mit ihrer Tätigkeit. Aber warum engagiert man sich in seiner Freizeit ehrenamtlich? Die Motive der Engagierten sind dabei sehr vielfältig. Viele befragte Personen geben an, dass sie Spaß an der Tätigkeit haben. Viele Menschen engagieren sich aber auch, um mit anderen zusammenzukommen oder um die Gesellschaft mitzugestalten. Außerdem erweitert ein Ehrenamt den persönlichen Horizont und sie erlangen neue Qualifikationen und haben viele Lernerfahrungen. Knapp 3/4 der Engagierten geben an, soziale Fähigkeiten erworben zu haben. Und über die Hälfte haben persönliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel Zeitmanagement, erlangt. Dazu kommen Fachkenntnisse in dem jeweiligen Bereich. Ja, insgesamt ist die Tendenz weiter steigend, weil jede zweite Person angegeben hat, die sich heute noch nicht engagiert, Interesse hat, sich künftig ehrenamtlich einzubringen. Das macht natürlich Hoffnung auf mehr. Ja, wenn auch ihr da draußen Interesse an einem Ehrenamt habt, aber nicht so genau wisst, wo und wie ihr euch engagieren könnt, dann können wir euch unter anderem die Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen empfehlen. Sie ist ein sogenannter Dach- und Fachverband der Freiwilligenagenturen aus Deutschland. Sie wurde 1999 gegründet und hat inzwischen über 200 Freiwilligenagenturen aus ganz Deutschland als Mitglieder. Die Freiwilligenagenturen sind Anlaufstellen für alle Menschen, die sich engagieren, sowie für Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten. Ansonsten könnt ihr gerne auch einfach Freiwilligenagentur und euren Heimatort online googeln und schauen, ob es so eine Agentur in eurer Nähe gibt. Des Weiteren ist es häufig auch sehr einfach, sich ehrenamtlich in der Schule oder in der Hochschule zu engagieren, sowie in euren Hobbyvereinen. Fragt da doch einfach mal die Person eures Vertrauens an, ob ihr euch ehrenamtlich einbringen könnt. Ja, aber wie passt das Thema Ehrenamt und Stipendium nun zusammen? Genau, wie Jule eingangs erklärt hat, geben viele Stipendiengeber an, dass Ehrenamt eine wichtige Voraussetzung ist. Und auch wir, die Stiftung der Deutschen Wirtschaft, möchten ja viele junge, engagierte Studierende bei ihrem Studium unterstützen und bieten dafür eben ein Stipendium an. Denn viele Stipendiengeber haben sich zum Ziel gesetzt, Studierende zu fördern, die sich neben ihrer Haupttätigkeit des eigentlichen Studierens auch für die Gesellschaft einsetzen. So zum Beispiel eben die Begabtenförderungswerke, wie eben auch die Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Wir fördern Studierende, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Weitere Auswahlkriterien sind darüber hinaus soziale Kompetenzen oder die Übernahme von Verantwortung, die sich ebenfalls für viele Stipendiengeber in dem Ehrenamt zeigen. Für unseren heutigen Podcast haben wir eine Kollegin eingeladen, die Expertin für das Thema Stipendium und Ehrenamt ist. Wir heißen Christina Lehmann, ganz herzlich willkommen. Sie betreut in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft den Elternkompass und berät täglich viele Eltern und Schülerinnen und Schüler über das Thema Stipendium und Ehrenamt. Liebe Christina, schön, dass du heute dabei bist. Wir haben dich eingeladen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu berichten, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren oder was man noch tun kann, wenn man sich für ein Stipendium bewerben möchte. Viele unserer älteren Teilnehmenden des Studienkompass haben bereits vom Elternkompass gehört, aus den Veranstaltungen zur Studienfinanzierung. Aber für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer kannst du uns den Elternkompass noch einmal kurz vorstellen.
Ja, hallo Josi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen. Der Elternkompass ist ein Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und wird gefördert von der AIM, der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. Wir beraten ganz unabhängig, deutschlandweit und natürlich kostenlos, das ist ganz wichtig. Und der Beratungsservice ist immer ganz individuell und richtet sich an klar Eltern, Schülerinnen, Studierende, Multiplikatorinnen, also zum Beispiel eben auch Lehrkräfte. Wir sind telefonisch zu unseren Sprechzeiten immer erreichbar oder per Mail. Und außerdem haben wir auch auf unserer Website www.elternkompass.info bereits viele Informationen zu Stipendien zusammengetragen.
Ja, liebe Christina, jetzt informierst du im Elternkompass ja sehr ausführlich über das Thema Stipendium. Warum setzen so viele Stipendiengeber denn ein Ehrenamt als Auswahlkriterium voraus?
Die meisten Stipendiengeber setzen ein Ehrenamt als Auswahlkriterium voraus, da sie selber von staatlichen Stellen mitfinanziert werden und so als öffentliche Akteure natürlich ein starkes Interesse daran haben, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Daher wünschen sie sich BewerberInnen, denen die Gemeinschaft eben genauso am Herzen liegt und die sich auch für ihre Mitmenschen einsetzen.
Und gibt es denn Ehrenämter, die besonders gut oder weniger gut bei den Stipendiengebern ankommen?
Generell muss man sagen, dass alle Stipendiengeber sich über alle Ehrenämter freuen. In Deutschland haben wir ja über 2000 Stipendiengeber, also private, staatliche. Die unterscheiden sich natürlich auch in ihren Ausrichtungen. Bei den 13 Begabtenförderungswerken zum Beispiel sprechen wir von den drei Kategorien weltanschaulich und politisch neutrale, konfessionell geprägte und parteinahe Stiftung. Die legen auch in ihren erwünschten, sag ich jetzt mal, Ehrenämtern unterschiedliche Schwerpunkte. Das findet man aber sehr schnell heraus, wenn man sich auf deren Webseiten informiert. Die einen erwähnen da zum Beispiel explizit das Ehrenamt in religiösen Institutionen, also zum Beispiel die Mitarbeit im Kindergottesdienst, die Organisation von Gemeindefesten oder wenn man als Messdiener irgendwie tätig war. Andere Stiftungen weisen ausdrücklich darauf hin, dass eben auch diverse politische Aktivitäten als Ehrenamt gelten können, wie zum Beispiel die Organisation von politischen Veranstaltungen oder auch ein eigener politischer Podcast zum Beispiel. Und wenn man da Unsicherheiten hat oder so, dann natürlich gerne den Elternkompass fragen.
Ja, und wenn ich ehrenamtlich aktiv bin, gibt es da einen Richtwert, wie lange ich bereits aktiv sein sollte, beziehungsweise wie häufig ich mich ehrenamtlich einbringe? Und woran können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ehrenamtlich aktiv sind und sich gerne für ein Stipendium bewerben möchten, orientieren?
Der Richtwert, an dem man sich so orientieren kann, ist vielleicht, ist mein Engagement tatsächlich kontinuierlich und ausgeprägt? Sprich, mache ich das schon seit einiger Zeit und kümmere ich mich wirklich intensiv darum? Solche Klassiker wie Freiwillige Feuerwehr, THW, DLRG, KlassensprecherInnen laufen ja für gewöhnlich über einen längeren Zeitraum. Es ist aber auch wichtig, über die eigene Rolle nachzudenken, die man da eben in der Tätigkeit hat, ne? So habe ich nur an der politischen Veranstaltung teilgenommen, reicht es nicht aus. Ich sollte schon mindestens ein paar Veranstaltungen mitorganisiert haben. Oder auch, es bringt jetzt relativ wenig, im Fußballverein zu spielen. Ne, man sollte wenigstens Kassenwärtin sein oder eben die Jugendmannschaft trainieren.
Nun gibt es vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gern für ein Stipendium bewerben möchten, aber kein Ehrenamt vorweisen können. Was rätst du diesen Schülerinnen und Schülern beziehungsweise den Studierenden? Ist es jetzt schon zu spät oder gibt es vielleicht Alternativstipendien?
Also ich würde natürlich sagen, es ist nie zu spät, ein Ehrenamt aufzunehmen. Wenn ich nächstes Jahr Abitur mache, kann ich mich ja jetzt organisieren und engagieren. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich mich im Bachelor befinde und ich mich für den Master um ein Stipendium bewerben möchte. Aber es gibt auch Alternativstipendien, bei denen eher andere Faktoren im Mittelpunkt der Bewerbung stehen, wie zum Beispiel der Geburtsort, der Studienort oder zum Beispiel eben fachliche Leistungen. Das sind dann die sogenannten regionalen oder fachspezifischen Stipendien. Da muss man aber allerdings ganz fallgenau und individuell suchen und dann natürlich auch gerne mit der Unterstützung vom Elternkompass.
Ja, vielen Dank dir, Christina, für die ausführlichen Antworten. Hast du jetzt abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar Tipps für die Bewerbung zu einem Stipendium und dem Thema Ehrenamtsnachweis? Oder wo können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer online noch informieren zum Thema Ehrenamt und Stipendium?
Tipps zur Bewerbung habe ich viele. Zum Beispiel so früh wie möglich mit der Recherche beginnen und genügend Zeit für die Bewerbung einplanen. Unheimlich wichtig ist auch, alle erforderlichen Nachweise mitzuschicken. Manche Stipendiengeber verlangen die Gutachten oder die Nachweise über das ehrenamtliche Engagement erst später im Bewerbungsverfahren. Bei einigen muss man die Nachweise aber direkt mit dem Online-Bewerbungsbogen sozusagen hochladen. Und ja, generell bekommt man die Nachweise für das zum Beispiel jetzt Schulsprecher oder Klassensprecheramt oder den Schülerlotsen direkt von der Schule, die ja, Kassenwärtin, die Jugendtrainerin oder der Veranstalter der Chorfahrt können sich an ihre Vereinsleitungen wenden. Ja, aber bitte denkt auch an sämtliche Ehrenämter, die häufig als selbstverständlich durchgehen, wie zum Beispiel die Pflege eines Angehörigen, Übersetzungen oder Behördengänge, die man mit der Familie macht oder unbezahlte Nachhilfe. Ne? Also diese Tätigkeiten können zum Beispiel direkt von den Familienangehörigen bestätigt werden. Da reicht dann der einfache Nachweis. Genau, und ja, viele Informationen dazu gibt es natürlich auf elternkompass.info, aber zum Beispiel auch auf der Internetseite eFellows.net.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis zu dem Thema Nachweis. Die Internetseite eFellows.net können wir auch sehr empfehlen, denn dort sind auch noch viele Tipps aufgelistet, die man beachten bzw. kennen sollte. Dort zu finden ist auch ein längerer Artikel zum Thema Ehrenamt. Und besonders spannend fand ich auch die Interviews mit den Unternehmen. Diese finden vor allem Bewerberinnen und Bewerber interessant, die ein Gesamtpaket mitbringen. Denn sehr gute Noten sagen wenig darüber aus, was eine Bewerberin oder ein Bewerber für weitere Kompetenzen, wie eben soziale Kompetenzen oder Verantwortung, mitbringen. Diese Information ist jetzt vielleicht vor allem auch für Zuhörerinnen und Zuhörer spannend, die sich aktuell eher für eine Ausbildung interessieren und für die ein Studienstipendium nicht in Frage kommt. In dem Artikel auf eFellows.net schrieben dazu zwei Mitarbeiterinnen von der Robert-Bosch-Firma bzw. von McKinsey, dass sie bei Bewerbung auch darauf achten, was der oder die Bewerberin neben der Schule, Studium oder Ausbildung noch so gemacht haben. Denn Ehrenämter zeigen eben auch, dass der oder die Bewerberin über ihren Tellerrand gucken kann und sich gern sozial einbringen möchte und dass die Person Verantwortung übernehmen kann und gerne den Kontakt zu anderen Leuten und Themen sucht. Und dass hier vor allem der Mix zwischen guten Noten aber eben auch solchen Zusatzaufgaben wie Ehrenämter wirklich viele Vorteile bringen, wenn man in Konkurrenz mit anderen Leuten steht. Ja, liebe Christina, ich danke dir vielmals für die hilfreichen Tipps und Informationen. Ich wünsche dir dann alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch bei dir melden, wenn sie weitere Fragen zum Thema Stipendium oder Ehrenamt haben. Und freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Das war unsere heutige Folge zum Thema Nebenjobs und Ehrenamt. Alle Internetseiten wie vom Elternkompass oder eFellows.net sowie weitere hilfreiche Informationen verlinken wir euch in den Shownotes zu der heutigen Folge. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Nebenjob für euch oder auch dem passenden Ehrenamt. Und dann würde ich vorschlagen, Jule, wir hören uns einfach in ein paar Wochen wieder zu einer weiteren neuen Folge von unserem Studienkompass-Podcast Gönn dir Zukunft.
So sieht's aus. Also bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Studienkompass.